Ich habe auf meinem Wege von Ancona hierher viele erhabene Ehrenbogen gefunden, welche in einer angeschwollenen Sprache weiter nichts sagten, als dass Pius der VI. Hier gewesen war und vielleicht ein Frühstück eingenommen hatte. Diese Bogenspanner verdienten einen solchen Herrscher. Von Civita Castellana aus trennt sich die Straße. Die alte Flaminische geht über Rignano, Malborghetto und Prima Porta nach der Stadt und die neue von Pius dem VI. Über Nepi und Monterosi, wo sie in die Straße von Florenz fällt. Ich dachte mit dem alten Sprichwort, nun gehen alle Straßen nach Rom, und hielt mich halb unwillkürlich rechts zu dem neuen Papst. Der alte Weg kann wohl nicht viel schlimmer sein, als ich den neuen fand. Doch von Wegen darf ich mit meinen Landsleuten nicht sprechen. Die sind wohl selten in einem anderen Lande schlimmer und gewissenloser vernachlässigt als bei uns in Sachsen. Erlaube mir über die Straßen im Allgemeinen eine kleine, vielleicht nicht überflüssige Expektoration. Es ist empörend, wenn dem Reisenden Geleite und Wegegeld abgefordert wird und er sich kaum aus dem Kot herauswinden kann, um dieses Geld zu bezahlen. Die Straßen sind einer der ersten Polizeiartikel, an denen man fast überall zuletzt denkt. Geleite und Wegegeld und Postregal haben durchaus keinen Sinn, wenn daraus nicht für den Fürsten die Verbindlichkeit entspringt, für die Straßen zu sorgen. Und die Untertanen sind nur dann zum Zuschuss verpflichtet, wenn jene Einkünfte nicht hinreichen. Denn der Staat hat unbezweifelt die Befugnis, die Natur und Zweckmäßigkeit und den gesetzlichen Gebrauch aller Regalien zu untersuchen, wenn es notwendig ist, und auf rechtliche Verwendung derselben zu dringen. Das ergibt sich aus dem Begriff der bürgerlichen Gesellschaft, wenngleich nichts davon im justinianischen Rechte steht, welches überhaupt als jus publicum das Traurigste ist, das die Vernunft ersinnen konnte, so sehr es auch ein Meisterwerk des Bürgerlichen sein mag. Bei den Straßen tritt noch eine Hauptvernachlässigung ein, ohne deren Abstellung man durchaus auch mit großen Summen und anhaltender Arbeit nicht glücklich sein wird. Ich meine, man sucht nicht mit Strenge das schädliche Spurfahren zu verhüten. Es ist so gut, als ob keine Verfügungen deswegen vorhanden wären, so wenig wird darauf gesehen. Es ist mathematisch zu beweisen, dass die Gewohnheit des Spurfahrens, zumal der schweren Wagen, die beste, festeste Chaussee in kurzer Zeit durchaus verderben muss. Ist einmal der Einschnitt gemacht, so mag man schlagen und ausfüllen und klopfen und rammeln, so viel man will, man gewinnt nie wieder die vorige Festigkeit. Die ersten Wagen fahren das Gleis wieder aus und machen das Übel ärger. Fängt man an, ein zweites Gleis zu machen, so ist dieses bald ebenso ausgeleiert. Und so geht es nach und nach mit mehreren, bis die ganze Straße ohne Hilfe zugrunde gerichtet ist. Wenn aber der Weg nur einigermaßen in Ordnung ist und durchaus kein Wagen die Spur des Vorhergehenden hält, so kann kein Gleis und kein Einschnitt entstehen, sondern jedes Rad versieht sozusagen die Stelle eines Rammels und hilft durch die beständige Veränderung des Drucks die Straße bessern. Man würde ebenso sehr endlich den Weg verderben, wenn man ohne Unterlass mit dem Rammel beständig auf die nämliche Stelle schlagen wollte. Durch das Nicht-Spurfahren verändern auch die Pferde beständig ihre Tritte. Und das Nämliche gilt sodann von den Hufen der Tiere, was von den Rädern des Fuhrwerkes gilt. Fast durchaus habe ich den Schaden dieser bösen Gewohnheit gesehen, und nur im Hannoverschen hat man, soviel ich mich erinnere, strengere Maßregeln genommen, ihn zu verhüten. Aber ich muss machen, dass ich nach Rom komme. Nepi könnte ein gar herrlicher Ort sein, wenn die Leute hier etwas fleißiger sein wollten. Aber je näher man Rom kommt, desto deutlicher spürt man die Folgen des päpstlichen Segens, die durchaus wie Fluch aussehen. Hinter Monterosi packte mich ein Vetturino, der von Viterbo kam und nach Rom ging, mit solchem Ungestüm an, dass ich mich notwendig in seinen Wagen setzen musste, wo ich einen stattlich gekleideten Herrn fand, der eine tote Ziege und einen Korb voll anderer Viktualien neben sich hatte. Die Ziege wurde eingepackt und der Korb beiseite gesetzt. Ich legte meinen Tornister zu meinen Füßen gehörig in Ordnung und pflanzte mich, Barbaren, neben den zierlichen Römer. Er belugte mich stark und ich ihn nur obenhin. Nach einigen Minuten fing das Gespräch an. Und ich schwatzte, so gut ich in der neuen römischen Zunge konnte. Das ewige Thema waren leider wieder Mordgeschichten. Und der Herr guckte jede Minute zum Schlag hinaus, ob er keine Pistolenhalfter sehe. Ganz spaßhaft ist es freilich nicht, wie ich nachher erfahren habe. Aber eine solche Furcht ist doch sehr possierlich und lächerlich. Diese Angst hielt bei dem Mann an, bis wir an die Geierbrücke von Rom kamen, wo er sich nach und nach wieder erholte. Am Volkstore, denn durch dieses fuhren wir ein, fragten die päpstlichen Patrontaschen nach meinem Passe und brachten ihn sogleich zurück mit der Bitte »Qualche cosa della buona grazia per la guardia«. So, so. Das fängt ja gut an. Eine Kleinigkeit als Trinkgeld für die Wache. Ich musste wohl einige Paoli herausrücken. Da hielten wir nun vor dem großen Obelisken und ich überlegte, nach welcher von den drei großen Straßen ich auf gut Glück hinuntergehen sollte. Eben hatte ich meinen Gesichtspunkt in die Mitte hinab durch den Korso genommen und wollte aussteigen, als mein Kamerad mich fragte, wo ich wohnen würde. »Das weiß ich nicht«, sagte ich, »ich muss ein Wirtshaus suchen.« Er bot mir an, mich in sein Haus zu nehmen. Er habe zwar kein Wirtshaus, ich soll es aber bei ihm so gut finden, als es Gefälligkeit machen könne. Ich sah dem Mann näher ins Auge und las wenigstens keine Schurkerei darin, dachte, hier oder da ist einerlei, setzte mich wieder nieder und ließ mich mit fortziehen. Man brachte mich, dem heiligen Franziskus mit den Stigmen gegenüber, in den Palast Strozzi, wo mein Wirt eine Art von Haushofmeister zu sein scheint. Rom. So bin ich denn also unwidersprechlich hier an der gelben Tiber, und zwar in keinem der letzten Häuser. Man hat hier im Hause viel Höflichkeit für mich und mehr Aufmerksamkeit, als mir lieb ist. Denn ich merke, dass ich hier viel teurer leben werde als in irgendeinem Wirtshause, wie mir meine Landsleute, die den römischen Rommel etwas verstehen, auch schon erklärt haben. Ich habe meine Adressen aufgesucht. Uden und Ferno empfingen mich mit Humanität und freundschaftlicher Wärme. Du kennst die Männer aus ihren Arbeiten, welche gut sind, aber sie selbst sind noch besser, welches nicht immer der Fall bei literarischen Männern ist. Ich bin also schon kein Fremdling mehr am Kapitole. Auch den selbstständigen, originellen und etwas barocken Reinhardt sah ich gleich den zweiten Tag und mehrere andere deutsche Künstler. Gmelin ist ein lebhafter, jovialischer Mann, der nicht umsonst die Welt gesehen hat und der eine eigene Gabe besitzt, im Deutschen und Französischen mit der lebendigsten Mimik zu erzählen. Der Kardinal Borgia, an den ich einen Brief hatte, nahm mich mit vieler Freundlichkeit auf. Ein anderer würde in seinem Stil Herablassung sagen. Nach meinem Begriff lässt sich kein Mensch herab, wenn er mit Menschen spricht. Und wenn irgendein sogenannter Großer in seinem Charakter noch Herablassung nötig hat, so steht er noch lange nicht auf dem rechten Punkte. Ich war genötigt, meine Anrede französisch zu machen, da ich mir im Italienischen nicht Wendung genug zutraute, mit einem solchen Mann eine zusammenhängende Unterredung zu halten. Er antwortete mir in der nämlichen Sprache. Aber kaum hörte er, dass ich Latein wusste, so fuhr er für einen Kardinal drollig genug lateinisch fort, das Lob dieser Sprache zu machen, durch welche die Nationen so fest zusammenhangen. »Hec est illa lingua«, setzte er hinzu, »quae nobis peperit Livius atque Virgilius«. Das ist die Sprache, die uns einen Livius und einen Vergil beschert hat. »Et Tiberius et Neronis« und »Tiberius und Nero«, hätte ich fast unwillkürlich durch die Zähne gemurmelt. Ein Wort gab das andere. Ich musste ihm einiges von meiner Kriegswanderung nach Amerika erzählen und von meinem Wesen in Polen, und der alte Herr fiel mir mit vieler Gutmütigkeit um den Hals und fasste mich im Ausbruch der Jovialität nicht allein beim Kopf, sondern sogar bei den Ohren. Ein alter militärischer General seiner Heiligkeit stand dabei, und es wurde ein herzliches Trio gelacht, in das ich so bescheiden als möglich mit einstimmte. Du wirst schon wissen, dass man in Rom mehr Mönchsgenerale als Kriegsgenerale antrifft. Beide spielen mit Kanonen, und es wäre nicht schwer zu entscheiden, welche die ihrigen am besten zu gebrauchen wissen. Ich erhielt die Erlaubnis, ohne Einschränkung immer zu dem Kardinal zu kommen, welches für einen Pilger wie ich bin keine Kleinigkeit ist. Er stutzte gewaltig, als er hörte, ich wolle übermorgen meinen Bündel nehmen und des Weges weiterwandeln, billigte aber meine Gründe lachend, als ich ihm sagte, ich wollte vor dem Eintritt der heißen Jahreszeit meinen Spaziergang nach Syrakus endigen und auf meiner Rückkehr mich länger hier aufhalten. Er bot mir keine Empfehlungen nach Velletri an, um dort freieren Eintritt in das Familienkabinett zu haben, worüber ich mich einigermaßen wunderte. Übrigens bin ich nicht nach Italien gekommen, um vorzüglich Kabinette und Galerien zu sehen, und tröste mich leicht mit meiner Laienphilosophie. Eben habe ich Canova gesehen und unsere Freunde Reinhard und Ferno. Es ist überall wohltätig, wenn sich verwandte Menschen treffen. Aber wenn sie sich auf so klassischem Boden finden, gewinnt das Gefühl eine eigene Magie schöner Humanität. Canova hat eine zweite Hebe für die Pariser gearbeitet, die mir aber mit den Veränderungen, die er gemacht hat und die er doch wohl für Verbesserungen halten muss, bei weitem nicht so wohl gefällt wie die venezianische. Du kennst meinen Enthusiasmus für diese. Er hat, deucht mir, dem Urteil und dem Geschmack der Franzosen geschmeichelt, denen ich aber in der Anlage einer Batterie eher folgen wollte als in der Kritik über reine Weiblichkeit. Es bleibt an allen ihren schönen Weibern immer noch etwas von dem Charakter aus dem alten Palais Royal zurück. Er hat auch zwei Fechter nach dem Pausanias gemacht, die nach langer Ermüdung zur Entscheidung einander freien Stoß geben. Der eine hat soeben den furchtbarsten Schlag vor die Stirne erhalten, dieses ist der Moment, und reißt sodann mit entsetzlichem Grimm seinem Gegner mit der Faust auf einen Griff das Eingeweide aus. Sie gelten für Muster der Anatomie und des Ausdrucks. Da sie keine nahe Beziehung auf reine schöne Humanität haben, konnten sie mich nicht so sehr beschäftigen. Denn Furcht und Grimm sind Leidenschaften, von denen ich mich gerne wegwende. Die Stelle aus dem Pausanias ist mir nicht gegenwärtig. Ich weise dich auf ihn. Demoxenus heißt, glaube ich, der eine Fechter. In einigen Tagen werde ich durch die Pontinen nach Terracina und sodann weiter nach Süden gehen, damit ich vor der ganz heißen Jahreszeit, wenn's glückt, wieder zurückkomme. Missglückt es, denn man spricht gar wunderlich, so mögen die Barbaren mich auf ihrer Seele haben. Ich will mich nicht durch Furcht ängstigen, die auf alle Fälle kein guter Hausgenosse in der Seele ist. Zu Ende des Jahres hoffe ich, post varios casus, dich wiederzusehen. Terracina. Du siehst, dass ich aus den Sümpfen heraus bin. Die Prophezeiung meiner Freunde in Rom ist eingetroffen. Der Herr Haushofmeister in dem Palast des Strozzi, dem heiligen Franz mit den Stigmen gegenüber, überließ es meiner Großmut, die seinige zu belohnen. Das heißt nun, die Leute meistens am unrechten Flecke angefasst. Ich griff mich indessen an, so viel ich konnte, und gab für 3 Tage Wohnung und 3 Mahlzeiten, die übrigen hatte ich auswärts gehalten, 2 Kaiserdukaten, welches ich für ziemlich honett hielt. Der Mann machte in Rom ein flämisches Gesicht, aber doch weiter keine Bemerkung, sondern begleitete mich noch gefällig bis St. Johann von Lateran, wo er mir am Tore seine Adresse gab, damit ich ihn bei meiner Rückkunft finden möchte. Er mochte doch die Rechnung gezogen und überlegt haben, dass einen ganzen Monat verhältnismäßig das Geldchen noch mitzunehmen wäre. Das war nun aber mir nicht gelegen. Meine Börse wollte sich in die Länge nicht so großmütig behandeln lassen. Man hatte Ausgaben mehrere. Ich ging nun durch die weitläufigen, halb verfallenen Gärten der Stadt und durch die ganze wüste Gegend vor derselben nach Albano hinüber. Vor Velletri holte mich ein Franzose ein, nicht mein gestriger, sondern ein anderer, der bei der Condéschen Armee den Krieg mitgemacht hatte, jetzt von Rom kam und mit Empfehlungen von dem alten General Suvorov nach Neapel zu Acton ging, von dem er Anstellung hoffte. In 2 Minuten waren wir bekannt und musterten die Armeen durch ganz Europa. Nach seinen Briefen musste er ein sehr braver Offizier gewesen sein, der selbst bei Perugia ein Detachement kommandierte, und ich habe ihn als einen ehrlichen Mann kennenlernen. Wir aßen zusammen in Velletri und schlenderten sodann ganz vergnügt die Berge hinab in die Sümpfe hinein, die einige Stunden hinter der Stadt ihren Anfang nehmen. In Cisterne wollten wir übernachten, aber das Wirtshaus hatte die schlechteste Miene von der Welt und die päpstlichen Dragoner trieben ein gewaltiges, lärmendes Wesen. Übrigens fiel mir ein, dass dieses vermutlich der Ort war, wo Horaz so sehr von den Flöhen gebissen wurde und noch andere traurige Abenteuer hatte, dass auch der Apostel Paulus hier geschlafen haben soll, ehe man ihn nach Rom in die Kerker des Kapitols einsperrte. Das war nun lauter böses Omen. Wir beschlossen also, zumal da es noch hoch am Tage war, noch eine Station weiterzuwandeln, bis Torre di Tre Ponti. Hier kamen wir aus dem Regen in die Traufe. Es war ein großes, leeres Haus. Der Wirt war nach Paris gereist, um, wenn es möglich wäre, seine Habe wiederzuerhalten, die man ihm um die Wette geraubt hatte. Erst plünderten die Neapolitaner, dann die Franzosen, dann wieder die Neapolitaner und die Streiter des Heiligen Vaters zur Gesellschaft. Das ist nun so römische Wirtschaft. Es war im ganzen Hause kein Bett und die Leute sahen nicht außerordentlich freundlich aus. Der Wirt war abwesend. Es waren viele Fremde da, die in den pontinischen Sümpfen, wohin sogar der Auswurf aus Rom flüchtet, kein großes Zutrauen einflößen können. Die alte, gutmütige Haushälterin gab uns indessen eine große Decke. Wir verrammelten unsere Tür mit Tisch und Stühlen, damit man wenigstens nicht ohne Lärm hineinkommen könnte, legten uns beide, der französische Oberstleutnant und ich, in die breite mit Heu gefüllte Bettstelle, stellten unsere Stöcke daneben, deckten uns zu und schliefen, so gut uns die Kälte, die Flöhe und die quakenden Frösche schlafen ließen. Den Morgen darauf war das Wetter fürchterlich und machte den nicht angenehmen Weg noch verdrießlicher. Vorzüglich fluchte der Franzose nach altem Stil »Tous les diables« mit allem Nachdruck durch alle Instanzen, die Yorick gegeben hat. Es konnte indessen nichts helfen. Ich, Hyperboreer, zog bärenmäßig immer weiter. Der Franzmann aber versteckte sich in ein altes leeres Brückenhaus über dem Kanal und wollte den Sturm vorbeigehen lassen. Wenn man nass ist, muss man laufen. Ich ließ ihn ruhen und versprach, hier in Terracina im Gasthofe auf ihn zu warten. Mein Franzose kam, und es fand sich, dass der arme Teufel mit seiner Börse auf den Häfen war. Ich musste ihn also doch nach Neapel hinübertransportieren helfen. Zu Abend traf ich im Wirtshause ein paar ziemlich reiche Mailänder, die mit schöner Equipage von Neapel kamen, und wir aßen zusammen. Die Herren waren ganz verblüfft zu hören, dass ich von Leipzig nach Agrigent tornistern wollte, bloß um an dem südlichen Ufer Siziliens etwas herumzuschlendern und etwa junge Mandeln und ganz frische Apfelsinen dort zu essen. Die Unterhaltung war sehr lebhaft und angenehm, und die Norditaliener schienen die schöne Neapel quo vis modo literarisch, ästhetisch und physisch genossen zu haben. Morgen geht's ins Reich hinüber. Denn so nennt man hier das Neapolitanische. Neapel. Itri war von den Franzosen hässlich mitgenommen worden. Man hatte die Kirchen verwüstet und Pferdeställe daraus gemacht. Das ist nun freilich nicht sehr human, von Religiosität nichts zu sagen. Der Ort liegt in einer Bergschlucht tief begraben. Es standen hier nur wenige Soldaten zur Polizei, deren Kommandant ein ehemaliger österreichischer Sergeant, jetzt neapolitanischer Fähnrich war, der uns die Ehre tat, mit uns einige Stunden Wein zu trinken. Mein Franzose hatte keine Schuhe mehr. Ich musste ihm also noch Schuhe machen lassen. Den Morgen darauf konnte er nicht fort, weil seine Füße nicht mehr im baulichen Wesen waren und ich wollte nicht bleiben. Er suchte mich überdies zu überreden, ich möchte mit ihm von Cajeta aus zur See gehen, weil er den Landweg nicht aushalten würde. Das ging für mich nun nicht, denn ich wollte über den Liris hinunter nach Capua und Caserta. Ich gab ihm also zu dem Ausgelegten noch einen Kaiserdukaten, quittierte in Gedanken schon, übergab ihn und mich dem Himmel und wandelte allein ab. Fast hätte ich vergessen, dir eine etwas ernsthafte Geschichte von Itri zu erzählen, nämlich ernsthaft für mich. Itri ist ein Nest. Das Wirtshaus war schlecht. Unsere Wirtin war eine ziemlich alte Marie Torne, die ihren Mann in der Revolution verloren und sich zur Haushaltung und den übrigen Behufen einen jungen Kerl genommen hatte. Ich legte mich oben auf einem Saal zu Bett und mein Kamerad zechte unten noch eins mit dem Herrn Fähnrich Kommandanten, der wiedergekommen war, und kam mir so dann nach. Er war etwas über See und schlief sogleich ein. Ich philosophierte noch eins topsy-turvy. Da hörte ich unten einen wilden Kerl nach dem anderen ankommen und sehr laut werden. Die Anzahl mochte wohl bis 10 oder 12 gestiegen sein. Nun vernahm ich, dass es über unsere armen Personalitäten geradezu herging und dass man über uns eine ziemlich furchtbare Nachtinquisition hielt. »Sono cattive gente«, hieß es. »Schlechte Leute«, in einem hohen Tone einmal über das andere. Und man tat mehr als einmal den Vorschlag, mit uns zu verfahren nach der Neapolitaner Revolutionsweise. Mein Franzose schnarchte. Du kannst denken, dass mir nicht sonderlich lieblich dabei zumute ward. Man schlägt hier zu Anfang sogleich die Leute tot und macht sodann nachher eben weiter keinen Prozess. Die alte Dame, unsere Wirtin, nahm sich unserer mit einem exemplarischen Mut an, sprach und schrie, was sie konnte, und behauptete, dass wir ehrliche Leute wären, der Kommandant hätte unsere Pässe gesehen. Nun schien man zum Unglück dem Kommandanten selbst in der Politik gerade nicht viel Gutes zuzutrauen. Der Himmel weiß, wie es noch möchte geworden sein. Ich zog ganz still Rock und Stiefeln an, nahm meine ganze Kontenance und mein ganzes bisschen Italienisch zusammen und machte Miene, die Treppe hinab unter sie zu gehen. »Meine Herren«, sagte ich so stark und bestimmt, als ich konnte, »ich bin ein fremder Reisender. Ich dächte, im Wirtshause, wo ich bezahle, dürfte ich zur Mitternacht Ruhe erwarten. Ich höre, ich bin Ihnen verdächtig. Führen Sie mich vor die Behörde, wohin Sie wollen. Aber machen Sie die Sache mit Ernst und Ruhe und als ordentliche, brave Leute ab.« Es ward stiller. Die Wirtin und einige von ihnen baten mich, oben zu bleiben, welches ich natürlich sehr gern tat, und nach schlichen sie alle fort. Spaßhaft ist es nicht ganz, denn dort geht man selten ohne Flinte und Messer, und jeder ist zur Exekution fertig. Den anderen Morgen wandelte ich also allein zwischen den Ölbergen nach Mola di Gaeta hinüber. Warum war ich nun nicht gestern noch bis hierher gegangen? Hier fand ich ein großes, schönes, ziemlich billiges Gasthaus, wo ich bei frischen Eiern und frischen Fischen, die nicht weit von mir aus dem Meere gezogen wurden, und frischen, herrlichen Früchten ein vortreffliches Frühstück hielt. Unter mir stand ein Zitronengarten in der schönsten Glut der Früchte, und links und rechts übersah ich die Bucht von der Spitze des Vorgebirges rundherum bis hinüber nach Ischia und Procida. Es ist in der Entfernung von einigen 100 Meilen das köstlichste Dessert, wenn wir uns durch die Erinnerung irgendeines kleinen Vorfalls mit unseren Freunden wieder in nähere Berührung setzen können. Hier auf der nämlichen Stelle hatte vor mehreren Jahren Friedrich Schulz gesessen und Fische und Früchte gegessen und mich aufgefordert, seiner zu gedenken, wenn ich von Mola auf das klassische Land umherschauen würde. Jetzt ist er nicht mehr der Liebling seiner Freunde und der Grazien, der die Freude bei den Fittichen zu halten verstand und sie rundumher gab. Wo auch seine Asche ruht, ein Biederer müsse hingehen und sie segnen. Keiner seiner Schwachheiten werde gedacht. Er machte durch sein Herz gut, was sein Kopf versah. Nun ging ich vergnügt und froh die schöne magische Gegend hinauf und hinab, bis hinunter, wo der Nachricht zufolge ehemals Ciceros Formiae stand, bis an den Liris hinab. Langsam wallte ich dahin. Mir deuchte, ich sähe die Schatten des Redners und des Feldherrn, des Tullius und des Marius daherziehen. Hier legte der Patriot den Kopf zur Sänfte heraus und ließ sich von dem Hauptmann, dem er das Leben gerettet hatte, entschlossen den Lohn für seine Philippiken zahlen. Es ist mir der ehrwürdigste Moment in Ciceros Leben. Der einzige vielleicht, wo er wirklich ganz rein als selbstständiger Mann gehandelt hat. Als er gegen Verres sprach, war es vielleicht Ruhmsucht, von der Rednerbühne zu glänzen. Gefahr war nicht dabei. Als er gegen Catilina donnerte, stand seine Existenz auf dem Spiel. Und er hatte keine andere Wahl, als zu handeln oder mit zugrunde zu gehen. Als er gegen Antonius wütete, trieben ihn wahrscheinlich Hass und Parteisucht. Im Glück prahlte er, im Unglück jammerte er. Er zeigte in seinem ganzen Leben oft viel Ehrlichkeit und Wohlwollen, aber nur im Tode den Mut, der dem Manne ziemt. Sein Tod hat mich in gewisser Rücksicht mit seinem Leben ausgesöhnt, so wie es Männer in der Geschichte gibt, deren Tod fast das Verdienst ihres Lebens auslöscht. Dort unten lag Minturnae. Dort, stelle ich mir vor, stand das Haus, wo der Zimbrer mit dem Schwert kam, als öffentlicher Henker den Überwinder seiner Nation zu töten, und wo dieser gefangene Überwinder ihm mit einigen Worten Todesschrecken in die Glieder jagte: »Mensch, wagst du es, den Gaius Marius zu morden?« Weiter hinab rechts ist die Sumpfgegend, wo nach der Flucht der erste Mann der ersten Stadt der Welt sich im Schilfe verbarg, bis er sich hinüber nach Afrika retten konnte. Ich setzte unter diesen Gedanken über den Garigliano und merkte kaum, dass ich diesseits von einer Menge Mauleseltreiber umgeben war, die mir alle sich und ihre Tiere zum Dienst anboten. Da half kein Demonstrieren, sie machten die Kleinigkeit der Forderung noch kleiner und setzten mich halb mit Gewalt auf ein lastbares Stück, schnallten meinen Reisesack in Ordnung, und so zog ich mit der lieblichen Karawane weiter.